Der Kaufvertrag als nächster Schritt vor dem Hauskauf. Jetzt geht es darum, verstehst du alles, was drinsteht, oder machst du entscheidende Fehler, die tatsächlich extrem teuer werden können? Wenn du Angst hast, einen Vertrag zu unterschreiben, den du nicht verstehst, dann...
Peter, mach den Leuten nicht zu viel Angst. Der Kaufvertrag ist schon ein sehr wichtiges Element. Es ist auch trocken, aber wenn du das Video zu Ende schaust, dann wirst du viele Passagen finden, die erklärt werden, die dir die Angst nehmen und warum du ganz am Ende die Sache unterschreiben kannst. Bleib also dran und schau das Video bis zum Schluss.
Deswegen mache ich es doch, damit sie gucken.
Ach so.
Ja.
Ah.
Endlich Eigenheim, der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Endlich Eigenheim. Heute geht es um das spannende Thema Kaufvertrag. Die wenigsten von euch da draußen oder du bist sicherlich kein Anwalt. Wenn doch, schreib gerne in die Kommentare und gib uns ein paar Tipps, die wir hier heute vielleicht nicht aus Zeitgründen geben können. Aber für alle anderen, wir wollen heute mal drei Klauseln aus typischen Kaufverträgen besprechen. Mhm. Und die spannendste direkt zum Anfang, weil das ist so ein Ding, das ist so alles und nichts. Gekauft wie gesehen. Mhm. Was bedeutet gekauft wie gesehen?
Gekauft wie gesehen bedeutet eigentlich, also bei einer Bestandsimmobilie, bei einem Neubau siehst du das Grundstück, bei einem Bestandsobjekt siehst du das gesamte Gebäude. Damit heißt, der Makler oder der Verkäufer muss sich ja auf gewisse Mängel hinweisen, die erkennbar sind. Du gehst durch das Haus und du siehst das Haus und das, was du wahrnimmst, was du siehst, das ist damit gemeint. Es können nicht alle Mängel immer benannt werden, weil die auch gar nicht bekannt sind. Du musst halt selber schon gucken, wo sind feuchte Stellen, sage ich jetzt mal, wo ist eventuell das Dach undicht. Aber das, was du siehst, so wird es gekauft. Und ganz am Ende, wenn jetzt in der Abwicklungsphase was am Haus passiert, das übernimmt ja noch das Risiko der Verkäufer, weil es ist ja noch nicht dein Eigentum, sondern noch das vom Eigentümer, aktuellen Eigentümer. Gesehen heißt...
Wann passiert? Wann ist noch das? Weil wenn ich unterschrieben habe, ist ja meins.
Nein. Deins ist es erst mit Übertragung im Grundbuch, dass du der Eigentümer bist. Das dauert in der Regel 8 bis 12 Wochen nach Kaufvertragsunterschrift.
Okay, aber wenn dann irgendwas eintritt, zum Beispiel, ich habe jetzt abgehangene Decken, die sehen super sauber aus, voll gut und ich mache mir gar nicht die Mühe, die zu öffnen. Und dann merke ich irgendwann so einen komischen Geruch im Haus, so ein bisschen müffig, nehme mal hier so eine Lampe raus und fühle dann mal, da oben ist ja alles feucht, verschimmelt und vergammelt. Die Holzbalken tragen vielleicht auch gar nicht mehr. Was ist denn in dem Fall dann, wenn das nach den 12 Wochen ist?
Also wenn du dann Eigentümer, wenn der Eigentumswechsel stattgefunden hat, das bei der Besichtigung nicht ersichtlich ist, weil das ein schleichender Prozess ist, die Regelsflecken, sage ich jetzt mal, sind nicht feucht und triefend und haben keine Flecken, dann ist das ein Mangel, der nicht gesehen wurde, aber auch nicht bekannt war. Das heißt, das Risiko trägst du dann als neuer Eigentümer.
Aber wenn jetzt alles picobello war, dann kann ich natürlich davon ausgehen, dass vielleicht in den letzten 2, 3 Monaten nochmal verschönert worden ist. Das heißt, es sind halt Dinge überdeckt worden, die eigentlich bewusst, also die da waren, die bewusst waren. Habe ich dann Möglichkeiten, oder sollte ich mir dann einen Anwalt oder einen Gutachter nehmen, der einmal guckt, kann der sehen, wie frisch ist die Farbe, wann ist das gemacht worden?
Also ein Baugutachter müsste das eigentlich können. Aber du gehst ja jetzt nicht hin als Laie und fängst an, die Decke aufzumachen, um zu gucken, ob es darunter feucht ist. Also das machst du einfach nicht. Und somit wäre es dann, wenn der Schaden bekannt war, ein versteckter Mangel, der nicht kommuniziert wurde. Und damit wäre der Verkäufer, also der alte Eigentümer, auch wieder haftbar. Es muss aber nachgewiesen werden.
Also zusammengefasst kann man sagen, gekauft wie gesehen bedeutet tatsächlich gekauft wie gesehen.
Ja.
Und ich muss zum einen sehr genau hingucken.
Ja.
Und wenn ich noch etwas sicherer sein möchte, dann hole ich mir einen Bausachverständigen, Gutachter mit dazu, der da nochmal drüber guckt. Auch das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Bei einer Bestandsimmobilie habe ich immer ein Restrisiko, weil es eben eine Bestandsimmobilie ist.
Genau.
Und es gibt eben Dinge, wo es auch schwierig nachzuweisen ist, war das jetzt bekannt oder nicht?
Ja.
Du hast schleichende Prozesse angesprochen.
Genau. Also so, ich sage jetzt mal, du hast eine Dachpfanne, minimal schief sitzen. Da läuft Wasser rein, aber immer nur Tropfen für Tropfen für Tropfen. Bis da der Schaden wirklich entsteht und du das mitkriegst, das dauert ja 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre und du kannst diesen Mängel gar nicht, also du wusstest es einfach nicht. Das heißt, du verkaufst guten Gewissens Und der Käufer kauft auch guten Gewissens. Du stellst das Haus nicht von oben nach unten und reißt alles ab, um zu gucken, ist da irgendwas. Und ist immer ein schwieriges Thema. Wenn aber ein versteckter Mängel da war, dann bist du in der Beweispflicht, dass der alte Eigentümer diesen Schaden kannte.
Deswegen macht es ja auch immer Sinn, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen Puffer mit in die Finanzierung zu packen, sodass man sagt, man hat noch was, was man abrufen kann. Zusätzlich zu dem, was geplant ist, vielleicht 5, vielleicht 10%, je nachdem, wo man dann drauf zurückgreifen kann, wenn doch mal eine größere Reparatur notwendig ist.
Genau.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt.
Ja.
Der Eigentumsvorbehalt bei Neubauten.
Oha. Schwieriges Thema.
Schwieriges Thema. Wir wollen
Größe
ja für
Gefahren.
Euch, genau, wir wollen ja für euch auch Mehrwert schaffen. Das heißt, was kannst du dazu erklären?
Ja, beim Neubau ist es halt schwierig, je nachdem, wer der Auftraggeber ist. Also einfaches Beispiel, du baust mit einer Baufirma, die bezahlt, also die du selber bezahlst. Du zahlst, weil die Rechnungen kommen. Der hat aber gewisse Subunternehmen. Ich sage jetzt mal Fensterbauer oder sowas. Der Fensterbauer baut ein, stellt die Rechnung an den Bauträger. Der kann aber nicht zahlen. Das Eigentum ist ja eigentlich der Fensterbauer. Also die Fenster
gehören dem Fensterbauer. Die würde somit der Bauträger zahlen, dem du das Geld vielleicht gegeben hast.
Genau.
Jetzt und gehören die Fenster nicht dir und auch nicht dem Bauträger, sondern
du
der
sagst aber, du hast die Fenster ja bezahlt an den Bauträger, hast auch den Nachweis dazu. Der hat aber das Geld von dem Bauträger nicht bekommen.
Aber ist das dein Problem? Ist auch nicht mein Problem.
Ja doch, ist ja in deinem Haus
ist fremdes Eigentum.
Ist fremdes Eigentum.
Und das ist der Eigentumsvorbehalt bei Neubauten. Mhm. Kann die Fensterfirma kommen und das
ausbauen?
Dann
ist ja deren Eigentum, rein theoretisch, ja. Habe ich noch nie erlebt, aber es ist, wäre möglich.
Und das beschreibt
oder
diesen, diese Klausel des Eigentumsvorbehalt.
Genau. Und deswegen muss man die Bauverträge ganz genau prüfen. Und auch den Bauunternehmer sollte man prüfen. Wie solvent ist der? Welche Erfahrung hast du?
Aber das ist immer da drin? Also diese Klausel ist immer drin? Oder kann ich sie rausnehmen und sagen, wenn sie nicht drin ist, dann ist das Problem beim Generalunternehmer, den ich dann buche und nicht bei mir? Also wenn er den Eigentumsvorbehalt da reinschreibt, dann in den Vertrag. Mhm. Aber steht er dann im Kaufvertrag? Also weil kaufen würde ich das Haus ja...
Im Notarvertrag steht das eigentlich nicht drin, das steht eher in dem Bauvertrag drin.
Im Bauvertrag dann.
Also ich habe es im Kaufvertrag noch nicht gesehen. Das wäre dann eher im Bauvertrag verankert. Es kann ja auch sein, dass der Bauträger eine Küche zum Beispiel einbaut. Also, ne, dass die Küche über den Bauträger mitverkauft wurde. Auftrag geht raus, Küche steht drin, aber wird nicht bezahlt. Dann baut er oder könnte der Küchenbauer die Küche wieder abholen, weil es ja sein Eigentum.
Und als drittes, das ist jetzt keine klassische Klausel, aber du kannst dir natürlich ein Recht in den Vertrag schreiben lassen, dass du schon vor dem Eigentümerwechsel in das Haus ziehen oder da auch sanieren kannst. Mhm. Sollte man das machen, gibt es da eine Gefahr?
Wäre ich ganz, ganz vorsichtig mit, weil mit dem Kauf muss der Notar ja auch bei der Stadt anfragen, weil die ein Vorkaufsrecht haben. Das muss immer abgefragt werden. Und du würdest quasi mit Unterschrift auf den Notarvertrag mit dem Eigentümer besprechen und das auch im Vertrag reinsetzen, dass du vielleicht schon Sanierungsarbeiten durchführen darfst. Jetzt fängst du an, machst und tust, investierst auch ordentlich Geld da rein. Und dann sagt die Stadt plötzlich, ja Moment, aber das ist ja genau ein Objekt, was wir suchen, weil wir brauchen noch einen Kindergarten oder sonst irgendwas oder wir wollen da eine Straße lang bauen, wir reißen das Haus ab, wir zahlen den Kaufpreis. Dann bist du aber, hast du das ganze Geld verloren, was du schon investiert hast und du müsstest gegebenenfalls sogar zurückbauen. Das heißt nochmal doppelte Kosten für den Wiederaufbau in alten Zustand. Also ein ganz, ganz gefährliches Thema, wo ich immer vorsichtig mit wäre, weil ich habe jetzt letztes oder vorletztes Jahr so einen Fall gehabt. Ich habe den Kunden davon abgeraten, erst den Kaufpreis zahlen, dann in das Haus zu ziehen. Die sind in das Haus eingezogen, haben alles umgebaut im Erdgeschoss. Und aufgrund, auch das Thema hatten wir, versteckte Mängel, haben sie nachher den Kaufpreis nicht gezahlt und sind vom Kaufvertrag zurückgetreten. Haben da aber schon 40.000 investiert für die Sanierungen und mussten jetzt quasi den Rückbau wieder bezahlen. Da haben die Kunden leider nicht auf mich gehört, sondern müssen jetzt in den sauren Apfel beißen und ja, kostet viel, viel Geld, ne? So 50.000 Euro mal eben weg. Ungünstig.
Genau, das tut weh.
Das tut weh.
Gibt's denn zum Thema Kaufverträge, gab es die Situation schon mal, dass du, oder wirst du auch dahin zugezogen, wenn jetzt jemand einen Kaufvertrag bekommt, der sagt, guck doch mal drüber, du bist kein Anwalt, dementsprechend ist das nur eine Meinung, die du gibst, eine persönliche, aber du hast natürlich Erfahrung. Hm. Passiert das oft, dass dir Kaufverträge vorgelegt werden, die du dann auch einmal durchguckst, eben zu sagen, ja, entspricht dem Standard oder oh, hier bei der einen oder anderen Sache würde ich mir nochmal einen fachlichen Rat dazu holen?
Also ich kriege ja jeden Kaufvertrag, weil ich den ja auch an die Bank weiterleiten muss.
Aber du müsstest ihn nicht lesen.
Ich müsste ihn nicht lesen. Ich biete das meinen Kunden an, dass ich den einmal querlese und überprüfe. Und wenn mir was auffällt, dann melde ich das. Das kommt aber nicht so häufig vor, dass da wirklich großartige Korrekturen stattfinden müssen. Aber ich lese die immer einmal quer drüber.
Es ist aber ja auch so, dass, sage ich mal, die Banken
auch querlesen
müssen, weil da muss irgendjemand seinen Otto drunter setzen und sagen,
das passt.
Habe ich gelesen, war okay. Oder da kommt auch die Frage, wie kannst du denn so einen Vertrag, weil der ist ja Teil der Finanzierung, wie kannst du das denn freigeben oder dein Häkchen setzen?
Ja.
Das heißt, die sind ja auch nochmal als Sicherheitspuffer da. Also das heißt, ich habe im besten Fall deine Meinung oder die von jemand anderem, der mich bei der Finanzierung unterstützt, eben auch eventuell meine Hausbank. Reicht das oder sollte ich mir einen Anwalt nehmen, wenn ich wirklich sicher sein will und was kostet das ungefähr?
Was der Anwalt kostet, das kann ich dir nicht sagen. Es guckt die Bank drüber, ich gucke drüber als Finanzierer,
zumindest bei meinen Kunden,
der Notar guckt drauf.
Auch der muss eigentlich, der würde hinweisen, würde sagen, es sind sehr ungewöhnliche Formulierungen, denn wollen die wirklich bewusst so?
Genau, ne? Du hast also drei Schutzmechanismen, die da schon greifen. Und wenn dir das nicht reicht, dann solltest du einen Anwalt dazu ziehen. Ne, wenn du wirklich auf Nummer 100% sicher gehen solltest. Du kannst auch, das mache ich auch zwischendurch, wenn ich gewisse Passagen nicht verstehe, dann kopiere ich mir den Kaufvertrag und packe den bei ChatGPT rein. Keine Rechtsberatung, aber
eine Meinung.
Eine Meinung und dann kann man sich darauf auch nochmal ein Bild machen, um das zu überprüfen. Und wenn du dann immer noch nicht sicher bist, ja, dann solltest du zum Anwalt gehen.
Was haben Notare und WhatsApp-Nachrichten eigentlich gemeinsam?
Notare und WhatsApp-Nachrichten? Keine Ahnung.
Kann man beide in zweifacher Geschwindigkeit ablaufen lassen.
Echt?
Ja, hast du mal, also ich meine, du bist ja öfter dabei auch, nicht immer, aber manchmal bist du schon mit auch bei den Notarterminen dabei.
Ja, manchmal ist das sehr lustig, weil da verstehst du kein Wort und denkst, was spricht der gerade für eine Sprache?
Es ist wirklich Wahnsinn, weil rein technisch gesehen und auch rechtlich muss dieser Vertrag vorgelesen
Wort
werden.
Wort für Wort.
Wort für Wort. Und das führt natürlich bei 20 Seiten dazu, weil alle haben keine Zeit, dass Notare tatsächlich, wer das schon erlebt hat, aber wer das noch nicht erlebt hat, unfassbar schnell lesen können. Da sind diese Hinweise mit Arzt und Apotheker ein Witz dagegen.
Das ist aber teilweise echt der Wahnsinn. Ich finde es da aber immer wichtig, dass der Notar, also wenn ich Notare empfehle, wo ich weiß, der Notar sagt, dann im Vorfeld, pass auf, jetzt wird's wichtig, dann liest er auch langsamer. Oder der sagt, das ist ein Passus, das ist allgemein gehalten. Ich lese das jetzt durch, das geht ratzfatz. Und dann fängt er an und du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie eine ganz andere Sprache.
Das dann vielleicht noch als Tipp. Wenn ich beim Notar sitze und eben diesen Vertrag, den ich vielleicht gelesen habe, alles ist gut, dass der Notar, das kann ich ja auch einbriefen oder ihn bitten zu sagen, wenn da Passagen sind, wo Sie meinen, die sind nochmal wichtig, weil die sind eventuell individuell, dass wir da auch nochmal drüber sprechen. Absolut. Weil auch das geht beim Notar, da gehen wir gleich drauf ein kurz noch, dann bitte etwas langsamer lesen, weil dann kann man sich vielleicht auch Notizen machen und nochmal sagen, können wir da gleich nochmal drüber sprechen, eben auch anwesend mit dem Notar, was bedeutet das? So, das heißt, ich habe die Möglichkeit auch nochmal beim Notar Dinge zu hinterfragen, also einmal Verständnisfragen sicherlich.
Ja.
Aber jetzt kann ich auch, also ich kann natürlich auch nicht unterschreiben, kann ich einen Vertrag beim Notar auch dann tatsächlich nochmal ändern?
Wenn alle Parteien damit einverstanden sind, ja.
Passiert das dann sofort oder dauert das und ich muss dann...
Nee, das passiert sofort. Also
der geht raus, der passt das an?
Nee, im Endeffekt passt er das direkt an. Also kommt immer auf die technischen Voraussetzungen beim Notar an. Ne? Hat er nur den Papiervertrag, dann muss er das handschriftlich machen, dann gibt er die Seite raus. Dann kommt dann eine der Helferinnen, die das dann nochmal abtippen für den Originalkaufvertrag. Und trinken
Kaffee in der Zwischenzeit, genau.
Genau, und dann macht der Notar aber in der Regel weiter und die Anpassung wird dann im Nachgang nochmal vorgelesen, vorgetragen.
Ist das schon mal passiert? Hast du schon mal erlebt?
Habe ich schon mal erlebt, ja. Das kommt schon mal vor.
Worum ging es da? Weißt du das noch?
Ich glaube, da ging es, da war eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die war aber gemietet und da musste der Passus geändert werden, weil es hieß erst, es soll nachträglich übernommen werden. Dann wurde es aber komplett rausgelöscht beziehungsweise so abgeändert, dass die Verkäuferin die Pflicht hatte, die Finanzierung dafür oder den Mietvertrag schon mal derweil aufzulösen und das dann kein Notar an der Konto. fällig war. Weil Notar-Anderkonto ist immer sehr teuer.
Muss man auch Notar sagen. Bitte was?
Notar-Anderkonto. Das ist ein Konto, wo der Notar quasi dieses Konto unter Kontrolle hat. Er ist der Einzige, der über das Notar-Anderkonto.
Notar-Anderkonto.
Ja, so heißt das.
Under control eigentlich.
Under control, yes.
Ja. Under notarielle control.
Ja. Wo der quasi dann die Buchung quasi übernimmt und das Geld muss dann auf dieses Notar-Anderkonto.
Wie so ein Sicherheitskonto. Wie bei PayPal, dass man so eine Sicherheit einbaut. Genau. Okay. Also, dann fassen wir nochmal zusammen. Es ging ja heute um das Thema Kaufverträge. Großes Thema. Der Kaufvertrag, der Immobilienmakler, du, der Vertrag an sich, die Klauseln, Thema Rechtsanwälte, viel war drin. Wir können das natürlich immer nur grob umreißen.
Ist auch ein sehr trockenes Thema.
Ist ein trockenes Thema, aber ist natürlich nicht ohne Auswirkungen, weil Vertrag ist Vertrag. Ja. Wer unterschreibt, der hat dann sein Einverständnis gegeben. Mhm. Zusammengefasst kann man nochmal sagen, ihr habt ja im Grunde verschiedene Sicherheitsmechanismen, die euch helfen. Ihr habt einen freien Immobilienfinanzierer, wie jetzt dich beispielsweise, oder eure Hausbank. Die gucken auf jeden Fall mit drüber. Dann habt ihr den Notar. Auch der guckt nochmal mit drüber und wird ungewöhnliche Klauseln melden, um dann darauf hinzuweisen, und ob das wirklich so gedacht ist. Das heißt, da habt ihr schon mal drei. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr trotzdem unsicher seid, schmeißt den Vertrag. Bitte beachtet den Datenschutz. Ihr könnt das Ganze ja auch dann eben ohne die entsprechenden Namen und Adressen machen, aber die Vertragsgegenstände, die Klauseln einmal in die KI beispielsweise.
Einfach nur den Passus kopieren.
Um euch da, genau, nur den Passus, der euch interessiert oder wo ihr unsicher seid, um das nochmal überprüfen zu lassen. Und wenn ihr euch trotzdem noch unsicher seid oder 100% sicher sein wollt, die Sicherheit gibt es natürlich nicht, aber so sicher wie technisch möglich, dann könnt ihr euch natürlich einen Anwalt dazu holen. Der kostet natürlich dann auch noch mal ein bisschen was extra.
Ja.
Dann würde ich aber sagen, sind die Möglichkeiten noch ausgereizt. Der gesunde Menschenverstand hilft oft auch bei Verträgen, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn das Thema Haushaltsrechnung, es gibt Dinge, die macht man lieber, andere weniger gerne. Wenn man den Vertrag in Ruhe liest, denn da steht da ist keine fremde Sprache. Mhm. So, das ist auf Deutsch geschrieben in den meisten Fällen.
Ja, wobei die Notare jetzt auch anfangen, auf anderen Sprachen die Verträge übersetzen zu lassen.
Okay, wenn jetzt natürlich dann jemand der anderen Sprache mächtig ist, macht natürlich auch Sinn. Aber wenn Deutsch eure Sprache ist und ihr habt einen deutschen Vertrag, dann denke ich, wenn man sich dafür Zeit nimmt, kann man selber auch Dinge, wo man dreimal lesen muss, da werde ich immer skeptisch. Also wenn ich dreimal lesen muss, um es zu verstehen.
Ja, wobei, da sag ich, ne, so öffentliche Briefe, ich nenne das immer Beamtendeutsch, da liest du, du weißt ungefähr, was gemeint ist, aber du verstehst es nicht wirklich. Den Satz muss ich ja auch 3-4 Mal lesen.
Aber genau die Punkte kann man ja markern. Genau. Gibt sie bei einer KI zum Beispiel und sagt, erklär mir das mal, was heißt das auf einfacher Sprache?
Ja.
Oder eben mit dir ins Gespräch gehen und sagen, kannst du mir da mal helfen? Das im Übrigen noch vielleicht als kleiner Appell zum Schluss. Falls ihr gerade vor dem Kaufvertrag steht oder ihr habt einen vorliegen und seid euch unsicher, Thorsten guckt nicht drüber. Wenn ihr aber noch vor diesem Punkt seid, da wäre es nämlich zu spät für dich.
Ja.
Dann habt ihr ja auch schon im Grunde alles soweit stehen. Falls ihr aber noch einen freien Immobilienfinanzierer sucht, der euch begleitet und eben auch mit über den Vertrag guckt, dann gerne bei Thorsten melden. Das ist jetzt hier eine Werbung. ist ja so, ist dein Job.
Ja, ist ja auch das deutlich emotionalere Thema. Also man merkt es ja, Notarvertrag, Rechtsdinger, das ist alles sehr trocken. Das ist
aber
nicht
es gehört
so
dazu. Es gehört dazu, ganz genau.
Ich bin halt der, eher für Emotionen steht und das auch deutlich mit mehr Leidenschaft bestücken kann als das sachliche, trockene Thema.
Das dann ja schon vielleicht in der nächsten Folge von Endlich Eigenheim. Wenn euch das hier gefallen hat, obwohl es ein bisschen trockener war, stimmt tatsächlich, wir haben nicht mal einen Schluck getrunken, so trocken war es.
Ja.
Dann liked, teilt, kommentiert und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie, wie gesagt, in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal zur neuen Folge von Endlich Eigenheim.
Bis bald. Bis dann.
Ciao.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.